Liebe Gemeinde, lieber Daniel, ich bin froh, dass ich predigen darf und dass ich diese ganzen Antworten nicht beantworten, die ganzen Fragen nicht beantworten muss. Denn das ist Predigt nach meinem Verständnis nicht, dass man viele Fragen beantwortet, sondern dass man auf sie eingeht, dass man sie umspielt. Und da hast du eine ganz wunderbare Vorlage geliefert und den Fragen auf die Spur zu kommen, ist letztlich Hausaufgabe, das mit nach Hause zu nehmen und in der eigenen Beziehung mit Gott dem irgendwie auf die Spur zu kommen und damit zu ringen. Wir haben gerade vor 3 Wochen Weihnachten gefeiert. Ich weiß nicht, wie nah oder wie fern sich das anfühlt. Für mich fühlt sich das relativ weit schon fern an, aber wir hatten auch einen wunderschönen Urlaub bei meiner Mutter und bei meinen Schwiegereltern seitdem. Weihnachten, das ist das Fest der überwältigenden Liebe Gottes zu uns Menschen. Gott wird Mensch, um uns nah zu sein, um Licht ins Dunkel zu bringen, um es etwas wärmer werden zu lassen. Immanuel, Gott ist mit uns. Da kann man nur staunen, deutlicher und wundervoller kann Gott vermutlich gar nicht zeigen, wie sehr er uns liebt. Das ist jetzt gerade 3 Wochen her und ich ahne, einige oder vielleicht auch viele von uns haben in diesen 3 Wochen auch schon ganz andere Gedanken gehabt. Wenn Gott uns doch so sehr liebt und mit uns ist, warum erscheint er uns trotzdem manchmal fern? Er bleibt stumm, lässt auf sich warten. Er ist nicht greifbar, sichtbar ist er schon gar nicht. Und manchmal ist das ganz schön schwer auszuhalten. Der Text, über den ich heute spreche und der ja jetzt schon so neugierig machend angekündigt worden ist, der ist geheimnisvoll. Er ist fremd, er ist auch etwas gewöhnungsbedürftig. Und er handelt genau davon. Gott ist unverfügbar und doch ist er verlässlich. Ich lese aus Exodus 33 ab Vers 17b bis zum Ende des Kapitels. Der Herr sprach zu Mose: Du hast Gnade in meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Dann sagte der: Lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Da sagte er: Ich will meine ganze Güte vor dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich bin gnädig, wem ich gnädig bin, und ich bin barmherzig, wem ich barmherzig bin. Und weiter sprach er: Du kannst mein Angesicht nicht schauen, denn kein Mensch kann mich schauen und am Leben bleiben. Dann sprach der Herr: Siehe, da ist ein Ort bei mir, stell dich da auf den Felsen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich in den Felsspalt und halte meine Hand über dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du wirst meinen Rücken sehen. Mein Angesicht kann niemand schauen. Das ist eine ganz schön eigenartige Erzählung, oder? Schon die Vorstellung, dass hier jemand mit Gott spricht wie mit einem Menschen, das ist mir eigentlich fremd. Also so habe ich noch nie mit Gott reden können. Ich habe ihn noch nie so gehört, wie wenn ich mit einem Menschen zusammensitze und mich unterhalte. Kann man Gott sehen? Und wenn auch nur von hinten? Kann Gott an einem Menschen vorüberziehen? Wie soll man sich das vorstellen? Wie sieht Gott von hinten aus? Aber ich merke auch, dass diese Erzählung mich anspricht. Da kommt etwas zum Schwingen bei mir. Diese Sehnsucht ist so gut nachvollziehbar. Die kennen Menschen. Diesen Wunsch, wohl jeder, der an Gott glaubt, kann das gut verstehen. Lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Gott sehen in seiner ganzen Schönheit, wie wäre das? Was würden wir da zu Gesicht bekommen, wenn wir Gott sehen? Wie sieht er aus? Würde das mich überwältigen, erfreuen oder erschrecken, vielleicht sogar erschüttern? Würde es mich heil machen, mich trösten, mich aufrichten? Was würde es mit mir machen, ihn zu sehen? Das würde uns doch sicher von Grund auf verändern. Und dann könnte man Gott endlich alle diese Fragen stellen, die bisher unbeantwortet geblieben sind, die wir gerade zum Teil schon gehört haben. Es wäre mal Zeit, endlich alle Zweifel auszuräumen. Endlich wäre alles klar. Würden wir dann zur Ruhe kommen? Frieden finden? Ich hoffe das. Ich finde diese Sehnsucht so verständlich. Lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Bitte, endlich, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Ich denke, es lohnt sich, dass wir uns mit dieser Erzählung beschäftigen. Sie ist nicht sofort zugänglich, aber sie ist es wert. Diese Erzählung ist Teil des Buches Exodus, zweites Buch Mose. So wurde sie geschrieben und so will sie auch gelesen und verstanden werden. Und wer aufmerksam dieses Buch Exodus liest, der stellt fest, in unserer Erzählung klingen zwei andere Erzählungen aus dem Buch Exodus an, zwei Erzählungen, die BibelleserInnen bekannt sein könnten. Das ist zum einen dieses Geschehen um das goldene Stierbild. Jetzt hat die Bibel es nicht so mit Götterbildern, deshalb verballhornt sie es gerne zum goldenen Kalb. Als Mose gerade nicht bei seinem Volk ist, bitten die Leute seinen Bruder Aaron, dass er ihnen ein goldenes Stierbild als Gottesbild macht. Diese Erzählung geht unserer Erzählung unmittelbar voraus. Sie ist wie eine Negativfolie. In der Erzählung vom goldenen Kalb wird erzählt, wie man es nicht machen sollte. Bei Mose sehen wir, wie es geht. Und da ist zum anderen die Erzählung von der Berufung des Mose am brennenden Dornbusch. In dieser Erzählung fragt Mose Gott nach seinem Namen. Sag mal, wer bist du eigentlich? Wie soll ich dich nennen? Also in beiden Erzählungen wird Gottes Name gedeutet. Die Erzählung von Moses Berufung steht am Anfang des Buches Exodus. Sie macht neugierig. Und diese Erzählung steht an dem Ende dieses Buches und zieht die Summe aus dem Erzählten. Schauen wir uns das mal genauer an. Dass Mose Gott bittet, seine Herrlichkeit zu schauen, folgt unmittelbar auf diesen schrecklichen Tag, an dem das Volk sich ein goldenes Stierbild anfertigen lässt, um es als Gott zu verehren. Mose ist auf den Berg Sinai gestiegen, um von Gott die 10 Gebote zu empfangen. Mose, durch den Gott schon so oft gesprochen hat und geholfen hat. Der Mose, das ist so ein Mensch, der hat einem Gott so richtig nahegebracht. Toll, wenn man so jemanden kennt. Aber jetzt ist er weg, auf dem Berg, und da verlieren die Leute ihren Draht zu Gott. Man merkt, wie wichtig das ist, dass Menschen für ihren eigenen Glauben selber sorgen und ihre eigene Spiritualität, die Beziehung zu Gott, selber pflegen. Stattdessen haben die Leute Mose machen lassen. Er sollte sich für sie um die religiösen Dinge kümmern. Das war schön einfach für sie. Und jetzt ohne Mose sind die Leute hilflos. Mach uns einen Gott, der vor uns herzieht, Aaron. Die Leute wenden sich an Moses Bruder, Aaron. Wenn Mose nicht da ist, dann soll der doch bitte etwas unternehmen. Mach uns einen Gott, Aaron. Und dann fordert Aaron die Leute auf, dass sie ihren ganzen goldenen Schmuck zusammenlegen. Immerhin, die Leute lassen sich Gold etwas kosten. Sie legen zusammen für ein goldenes Stierbild. Und das ist Gott schlimm. Es ist ihm schlimm, dass die Menschen seines Volkes sich ein Götterbild aus Gold machen. Es ist ihm so schlimm, dass er sein Volk verheerend straft. Gott schauen wollen, das ist ein guter, ein frommer Wunsch. Aber ihn in ein gegossenes Bild bannen, damit wir ihn sehen und anfassen können, das wird Gott nicht gerecht. Schwerer können Menschen an Gott kaum schuldig werden, als dass sie ihn festlegen wollen, ihn in ein Bild gießen, ihn so machen, wie wir Gott gerne hätten, ihn für unsere Zwecke missbrauchen. Schwerer können Menschen kaum an Gott schuldig werden. Das lernen wir zum Beispiel aus den 10 Geboten. Aber das ist eben auch verlockend. Man tappt da auch leicht mal in die Falle. Wir würden Gott doch so gerne greifen können. Wir würden so gerne wissen, wie er ist und sagen, so ist Gott, hier ist Gott. Ich kann ihn anfassen. Und wenn es sein muss und ich mich auf den Weg mache, dann wäre es doch gut, wenn ich ihn auch in die Tasche stecken und mitnehmen könnte. Aus alttestamentlicher Zeit sind nicht so sehr diese großen Götterbilder erhalten geblieben, sondern auch so Hausgötter, die man sich in Küche oder Wohnzimmer stellen konnte, oder eben auch kleine Götterfiguren, die man sich in die Tasche stecken konnte und mitnehmen konnte. Ein Gott, den man sich in die Tasche stecken kann. Sowas haben wir heute nicht, aber trotzdem, es ist so verlockend, Gott einfach zu halten. Wenn ich mir Gott in die Tasche stecken kann, dann weiß ich, wie er ist. Ich brauche keine Überraschung mehr zu fürchten. Hier ist Gott, so ist Gott. Er handelt nach meinen Regeln oder zumindest nach Regeln, die mir gut genug bekannt sind. Ich weiß, was kommt. Gott, den kenne ich doch. Ich weiß doch, wer der ist. Und wenn jemand sagt, Gott sei anders, als ich ihn mir vorstelle, dann liegt er eben falsch. Das lässt Gott nicht mit sich machen. So ist er nicht. Das lässt er nicht zu. Gott bewahrt sich seinen Spielraum. Er handelt, aber er handelt, wie er will, wo er will und wann er will. Mose tritt an Gott mit einem ganz ähnlichen Wunsch heran. Lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Mose würde so gerne wissen, wie Gott aussieht. Wer bist du? Ich will dich sehen. Ich will dich greifen können. Ja, es ist auch ein bisschen ähnlich wie bei den anderen, die sich das Stierbild gegossen haben. Es wäre so beruhigend zu wissen, wie Gott ist, wie er aussieht, wo wir bei ihm dran sind. Aber Mose bittet demütig. Er macht nicht einfach. Er lässt sich auf Gott ein. Und dann bekommt er Gott nicht zu greifen. Er darf Gott nicht Auge in Auge gegenübertreten. Das würde dich überfordern, warnt ihn Gott. Du würdest vergehen. Gott ist zu groß, zu unergründlich. Er bleibt Geheimnis. Er ist heilig. So einfach ist Gott nicht zu haben. Aber Gott macht Mose ein Angebot. Er sagt, tritt auf einen Felsen und dann ziehe ich an dir vorüber, ich stelle dich in eine Felsspalte und dann halte ich schützend meine Hand über dich und wenn ich vorbeigezogen bin, dann kannst du mich von hinten sehen. Warum von hinten? Was ändert das? Dahinter steckt eine Erfahrung. Gott ist im Rückblick zu erkennen. Wenn jemand Gott erfährt, ganz überraschend im Leben, auf einmal war Gott da. Da hat er sich gezeigt, dann erkennen wir das nachher, im Rückblick. Ach, da war Gott ja. Da hat er sich mir zugewandt. In der Erzählung, in der Mose Gott von hinten schauen darf, die steht hinten im Exodusbuch. Da kommt jetzt nicht mehr viel, vor allem keine Erzählung mehr. Sie steht hinten und sie blickt auf das zurück, was Mose und das Volk Israel mit Gott erfahren haben. Sie schauen von hinten auf Gott, der mit ihnen gegangen ist und der auf dem gemeinsamen Weg immer wieder an ihnen vorbeigezogen ist. Das ist ja ganz interessant, auch in der Hagar-Erzählung, die wir am 1. Januar hier gehört haben, weil die Jahreslosung aus dieser Erzählung stammt, da ist das so. Da sagt Hagar, du bist ein Gott, der mich sieht. Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Im Nachhinein erkennt sie, ach, das war ja Gott, der hat mich angeschaut. Die Erzählung von Mose, der Gottes Herrlichkeit sehen will, hat ein Gegenstück zu Beginn des Exodus-Buches. Da ist Gott für Mose noch ein unbeschriebenes Blatt. Mose kennt Gott nicht. Auf einmal sieht Mose einen brennenden Dornbusch und er wundert sich, denn dieser Dornbusch brennt, aber er verbrennt nicht. Also will er sich das genauer angucken und in diesem sehr eigenartigen Moment erhält Mose eine außerordentliche Berufung. Gott beruft ihn, dass er sein Volk aus Ägypten herausführen soll, aus der Knechtschaft in die Freiheit, in eine neue Heimat. Das ist eine große Verantwortung. Mose ringt sich mit sich und er ringt mit Gott, ob er sich darauf einlassen will. Und schließlich sagt er, wenn ich zu den Leuten gehe und ihnen sage, dass ich von dir diesen Auftrag empfangen habe, dass ich sie aus der Knechtschaft in Ägypten führen soll, was soll ich denen denn dann sagen? Wer bist du überhaupt? Wie ist dein Name? Die Leute haben doch ein Recht darauf, das zu erfahren, wenn sie sich darauf einlassen. Und ich auch. Wie ist dein Name, Gott? Und dann antwortet Gott etwas, das man aus dem Hebräischen vielleicht mit Ich bin, der ich bin übersetzen könnte. Hier klingt der Gottesname Jahwe an. Das ist mein Name. Ich bin, der ich bin. Oder ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Ihr werdet schon sehen, wer ich bin. Kommt, wir machen uns gemeinsam auf den Weg. Ich führe euch aus der Knechtschaft in eine neue Heimat. Und auf dem Weg, da werdet ihr mich kennenlernen. Wirst schon sehen, ich bin da für dich. Ja, das ist ein guter Name. So kannst du mich nennen. Wirst schon sehen, ich bin da für dich. Dieser Name ist ein Versprechen. Aber Gott legt sich nicht fest. Er sagt nicht, so bin ich, das werde ich machen. Und immer wenn du an diesen Ort gehst, da wirst du mir begegnen. Das tut er nicht. Er bleibt unverfügbar. Er lässt sich nicht in irgendein Bild gießen. Man kann ihn nicht in die Tasche stecken. Er sagt Mose nicht, wie er ist, was er tun wird und wo Mose ihm immer begegnen kann. Er bleibt unverfügbar. Aber er sagt, wirst schon sehen, ich bin da für dich. Das ist mein Name, so kannst du mich nennen. Darauf kannst du mich festlegen. Nicht am Anfang des gemeinsamen Weges erfährt Mose, wer Gott ist, wie Gott ist und wo Gott ist. Aber auf dem Weg und im Rückblick von hinten, da hat er etwas mehr von diesem geheimnisvollen Gott ergründet. Er sieht Gott im Rückblick von hinten. Ach, da war er ja. Das braucht manchmal Geduld. Wir würden so gerne jetzt wissen, was Gott tut, aber wir sehen ihn nicht. Wir bitten, dass er Frieden bringt. Wir sehen uns, dass er heilt. Wir hoffen, dass er endlich eingreift, Gerechtigkeit, eine offene Tür, Versöhnung. Wir erbitten Trost. Und dann ist Gott trotzdem manchmal nicht zu greifen. Wir können ihn nicht einfach festhalten oder an uns drücken. Er schweigt und das ist manchmal schwer zu ertragen. Aber Gott hört uns und er sieht uns. Und dann gibt es auf einmal wieder Momente und dann merken wir, ach, da war er ja. Da war er ja. Da ist er mir begegnet. Das braucht Geduld. Im Nachhinein. Dann, wenn wir zurückschauen, dann erkennen wir Gottes Spuren in unserem Leben. Ach, da war er ja. Und das sind schöne, liebevolle Spuren, die Mose auf dem Weg entdeckt. Da war auch Schrecken und Gericht. Das Exodusbuch zu lesen, das ist nicht nur erbaulich. Wir lesen auch viel von Gottes wütendem Zorn. Aber unter dem Strich bleibt eine Erkenntnis: Gott ist gnädig und barmherzig. Aus dem Dornbusch hat Gott zu Mose noch gesagt, ich bin, der ich bin. Das sagt noch nicht sehr viel darüber aus, wie Gott ist, aber es ist ein Versprechen, dass Gott verlässlich ist. Und jetzt nach dem gemeinsamen Weg gewinnt Gottes Name an Inhalt. Ich bin, der ich bin. Ich bin gnädig, wem ich gnädig bin. Ich bin barmherzig, wem ich barmherzig bin. So ruft Gott seinen Namen über Mose aus. Sein Name hat sich verändert. Er hat sich mit Inhalt gefüllt. Mose hat auf dem Weg Gott kennengelernt. Wenn ich jemandem gnädig sein will, dann bin ich das auch. Und wenn ich jemandem barmherzig sein will, dann bin ich das auch. Und darauf kannst du dich verlassen. So hat Mose Gott kennengelernt. Gott ist verlässlich. Auf seine Gnade und auf seine Barmherzigkeit ist Verlass. Jetzt drängt sich natürlich eine Frage auf. Was ist denn mit den Menschen, denen Gott nicht gnädig ist und denen Gott nicht barmherzig ist? Die gibt es doch auch. Das lässt dieser Ausspruch offen. Auf dem gemeinsamen Weg zeigt sich Gott auch zornig und verheerend. Da ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Das können wir zum Beispiel im 1. Johannesbrief im 4. Kapitel lesen. Gott ist Liebe. Aber Gott ist Zorn. So darf keiner Gott nennen. Das ist er nicht. Da ist ein Unterschied. Denn Gottes Zorn ist ein Teil seiner Liebe. Die Liebe ist sein Wesen und der Zorn ist nur ein Teil davon. Er ist zornig, wenn Menschen, die er liebt, ihn nicht lieben und respektieren. Wenn Menschen, die er liebt, ihn einfach in die Tasche stecken wollen und ihn für ihre Zwecke missbrauchen, das macht ihn rasend. Und Gott wird zornig, wenn Menschen, die er liebt, andere Menschen, die er ja auch liebt, respektlos behandeln, ihnen das Leben schwer machen, auf sie herabsehen. Da dreht es ihm die Eingeweide um. Aber Gottes Zorn ist ein Teil seiner Liebe. Er ist zornig, weil er liebt. Er ist zornig, damit seine Liebe ernst genommen wird. Er ist zornig, weil er hofft, Umkehr zu erwirken und die Liebe wieder zu wecken. Ich bin gnädig, wem ich gnädig bin. Ich bin barmherzig, wem ich barmherzig bin. Das ist sein Name, so lässt Gott sich nennen. Aber ich bin zornig, wem ich zornig bin. Darauf würde er sich niemals festlegen lassen. Denn im Herzen will er nicht zürnen, sondern lieben. Wenn er zornig ist, dann hofft er, seinen Zorn bald beilegen zu können, um wieder zu lieben. Danach sehnt er sich. Gott ist unverfügbar. Wir können ihn nicht einfach in die Tasche stecken. Wir können nicht sagen, so oder so ist Gott, hier ist er, da ist er. Manchmal bleibt uns Gott fremd und manchmal erregt er sogar Furcht. Er ist heilig, aber er ist auch verlässlich. Wenn er auch uns nicht sein Gesicht zeigt, verspricht er doch, wirst schon sehen, ich bin da für dich. Wem ich gnädig bin, dem bin ich auch gnädig und wem ich barmherzig bin, dem bin ich barmherzig. Und dann stellen wir manchmal fest, wir haben Gott von hinten gesehen, wir haben ihm hinterher geschaut, ach, da war er ja. Als junger Mensch dachte ich, ich wüsste, wie Gott ist und ich wüsste, wie das mit Gott funktioniert. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, mein Vater war Gemeindeleiter, ich habe das alles sehr früh schon gelernt und dann habe ich mich sogar schon als Jugendlicher in der Vorbereitung für Pro Christ in meiner Heimatstadt in Essen als Seelsorger ausbilden lassen. Und da habe ich dann erklärt bekommen, wie das geht mit der Bekehrung. Da gibt es 7 geistliche Gesetze und wenn eine Bekehrung nach diesen 7 geistlichen Gesetzen abläuft und ein Schuldbekenntnis gesprochen ist und ein Übergabegebet, das bei jedem Menschen das gleiche war, egal in welcher Situation der Mensch lebt, dann ist ein Mensch gerettet. Das ist jetzt etwa 35 Jahre her und inzwischen denke ich, es gibt so viel mehr über Gott zu sagen. Was ich damals gelernt habe, das ist nicht falsch und bitte versteht mich da auch nicht falsch. Wenn ein Mensch seine Schuld bekannt hat, dann ist sie vergeben. Das ist tatsächlich einfach, da macht es Gott uns tatsächlich einfach. Aber trotzdem, er bewahrt sich den Spielraum, mit jedem Menschen einen eigenen Weg zu gehen. Und die Menschen sind doch so verschieden. Wir können ihnen doch nicht nach vorgegebenen Gesetzen vorgeben, wie sie ihren Weg zu Gott zu gehen haben. Der Weg ist individuell und wir müssen sehr sensibel Menschen auf diesem Weg begleiten. So eine Bibel, die hat etwa 1500 Seiten und ich besitze sogar eine Bibel, die kann ich tatsächlich hier in meine Tasche stecken, allerdings kann ich sie mittlerweile nicht mehr ohne Brille lesen. Und vor allem, das, was ich in dieser Bibel lese, das kann ich überhaupt nicht in die Tasche stecken. Das funktioniert gar nicht. Wie viele Menschen haben ihr in der ganzen Geschichte der Bibel hinter Gott hergeschaut? Ach, da war er ja. Sie haben sich darauf eingelassen, dass Gott nicht greifbar ist. Ihnen reichte das Versprechen. Wirst schon sehen, ich bin da für dich. Und dann haben sie ganz Spannendes mit Gott erlebt. So viele unterschiedliche Dinge haben Menschen mit Gott erlebt. Ganz unterschiedliche Biografien. Und manchmal, wenn man die Bibel hier liest und dann da liest, dann hat man den Eindruck, und das passt jetzt zusammen, das soll zusammenpassen. Kann Gott denn so sein und kann der auch gleichzeitig so sein? Das Leben mit Gott bleibt spannend. Das ist ein richtiges Abenteuer. Wir werden ihn nie ergründet haben. Und gerade die Leute, die Gott anders kennen, als ich ihn kenne, sind vielleicht die, von denen ich am meisten lernen kann. Gott bleibt unverfügbar. Das strapaziert nicht selten unsere Geduld, oft auch unseren Glauben und hoffentlich auch unser Bild, das wir uns von Gott machen. Aber wirst schon sehen, er ist da für dich. Amen.